parallel dazu hatte meine Mutter auch ein bisschen Geld angelegt. Jetzt nicht riesig viel, aber ist jetzt auch nicht, dass sie Unmengen an Geld hat, dass es ihr egal wäre. Angelegt, einfach nur dem Steuerberater vertraut, der gesagt hat, hier alles sicher und mach dir keine Sorgen, das ist ein super Investment und wahrscheinlich noch irgendwelche Steuersparmöglichkeiten. Und auf einmal hieß es, das Geld ist weg.
Wir sind hier auf dem Börsentag in Berlin mit Jannis, dem Aktienrebell und dem Geschäftsführer von Just ETF. Jannis, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Sehr, sehr gerne.
Vielleicht gleich zu Beginn mal eine bisschen provokante Frage. Was hast du denn mit den Mädels oder Frauen von Invest for Women gemacht? Weil das von außen für mich sehr seriös aussah, aber hat mir schon ein bisschen leid getan dann auch für die Frauen.
Ja, fair enough auch. Also letztendlich habe ich da mir mal ein Video oder zwei Videos angeschaut, wo sehr viele Aussagen getroffen wurden über Investmentthemen. Hintergrund ist dann auch so die Positionierung, die da vorgenommen wurde. Investieren von Frauen für Frauen, was ich auch als sehr wichtige und gute Sache erachte. Wo man dann aber recht schnell gesehen hat, da sind sehr viele inhaltliche, ganz klare, in meinen Augen auch grobe Falschaussagen dabei. Da finde ich es wichtig, dass man die richtig stellt. Und das Ganze hat ehrlicherweise viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als ich dachte. Also man kennt ja vielleicht so die Historie der eigenen Videos, wie viele Aufrufe die bekommen. Und das war dann auf einmal irgendwie Faktor 10, Faktor 20 größer. So, das ist letztendlich dann passiert. Einerseits denke ich mir auch, das ist definitiv nicht schön, diese Kritik zu bekommen. Also auch die Kritik, die ich, aber dann das spiegeln eigentlich alle mir so zu sehr sachlich geäußert habe. Mhm. Angenehm ist es natürlich trotzdem nicht, das verstehe ich auch total. Und viel mehr dominiert aber für mich das Thema, auch Anleger zu schützen. Und dass nicht jeder das Recht hat, einfach Unsinn in die Welt rauszugeben. Und in dem Fall waren da eben klare Falschaussagen, die mittlerweile dann auch korrigiert wurden. Hat leider Monate gedauert und sicherlich auch mein Video benötigt, bin ich der Meinung. Aber in dem Sinne, glaube ich, hat das die Anlegerwelt und hoffentlich auch für Frauen, die da definitiv mehr Probleme haben Richtung Altersvorsorge, Gefährdung von Altersarmut, dass es da hoffentlich hilft.
Ja. Ja, ich finde, jemand wie du mit deiner Art und Weise, der kann auch so eine Kritik mal gut raushauen, weil das trotzdem auf Augenhöhe ist und es war auch respektvoll. Inhaltlich war es halt einfach sachlich ehrlich von dir und deswegen kam es wahrscheinlich auch so durch die Decke, ne?
Ja, ich glaube schon. Also die meisten haben halt gesagt, wie ich das ruhig bleiben kann. Das ist sicherlich, vielleicht ist das eine Stärke, die ich mitbringe, aber das gehört halt auch dazu, auch zu fairer Kritik oder auch zu bestimmten Dingen zuzustimmen, also sich da nicht hinzusetzen und 40 Minuten lang zu sagen, was ist das für Blödsinn, geht ja gar nicht. Und da gibt es ja ganz andere, die das irgendwie so ein bisschen sehr unsachlich aufziehen und das ist nie mein Ziel. Letztendlich geht meine Kritik auch nie gegen die Menschen, sondern das ist einfach inhaltliche Kritik. Es gibt eine Aussage, diese Aussagen können und müssen wir diskutieren. Aber ich glaube auch, das ist dann das, was die Leute so gut auch daran fangen.
Ja, ja, ich finde deine Art und Weise super, die Herangehensweise gut. Was war denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, ey, das Thema Börse, das ist mein Ding, Kapitalanlage und ich will mich da selber auch beruflich irgendwie ausleben. Ja. Was war dein Moment?
Ich würde sagen, es gab so ein paar Momente, die dazu geführt haben. Ehrlicherweise, so im Rückblick, sieht das vielleicht immer ein bisschen einfacher oder naheliegender aus, als es eigentlich war. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke auf, weil man sieht, wie heute Finfluencer, zumindest relevant genug, dass wir auch sprechen und dann bei Just ETF da jetzt auch Geschäftsführer und wir sind immer noch das größte ETF-Portal Europas. Also das ist ja auch schon sehr, sehr stark, was wir da aufgebaut haben. Ja, und dahin zu kommen, war überhaupt nicht linear, überhaupt nicht geplant und sonst was. Eher so in der Schulzeit war ich vielleicht auch so, dass ich dachte, okay, wo findet man denn da eigentlich seinen Platz? Also welcher Job gibt einem denn selber eine Erfüllung? Wo bin ich eigentlich selber gut drin? Ich wusste es nie so genau, ehrlich gesagt. Und dann bin ich da fast eher reingestolpert. Mal in der Uni ging es dann so los mit den Vorlesungen, gemerkt, okay, irgendwie verstehe ich die Themen und man merkt dann ja auch mal, wo man selber Interesse hat, wo sich das Ganze natürlich hinentwickelt. Und das waren dann diese Themen, aber auch so dieser wissenschaftliche Blick auf Finanzmärkte, auf Kapitalmärkte. Parallel dazu hatte meine Mutter auch ein bisschen Geld angelegt, jetzt nicht riesig viel, aber ist jetzt auch nicht, dass sie Unmengen an Geld hat, dass es ihr egal wäre. Angelegt, einfach nur dem Steuerberater vertraut, der gesagt hat, hier alles sicher und mach dir keine Sorgen, das ist ein super Investment und wahrscheinlich noch irgendwelche Steuersparmöglichkeiten. Und auf einmal hieß es, das Geld ist weg. Was auch sehr unglücklich ist, weil sie auch gar keine Ahnung davon hatte. Und dann
Was war das denn für eine Kapitalanlage?
Ja, das waren so Schiffscontainerfonds. War wohl ein ziemlich heißes Ding damals, oder ist, glaube ich, auch jahrzehntelang gut gegangen. Aber irgendwann nicht mehr. Vielleicht war das dann auch so Finanzkrise oder so Nachläufer der Finanzkrise. So muss es zeitlich ungefähr gewesen sein. Also einerseits ist Unwissen erstmal aus dem Elternhaus, also nicht vorwurfsvoll gemeint, aber das Wissen muss man sich ja auch erstmal aneignen. Gleichzeitig irgendwie dieser Zugang zur wissenschaftlichen Seite gemerkt, irgendwie interessiert es mich. Dann vielleicht mal ein, zwei gute Noten da drin geschrieben und gedacht, dass so viel Wissen, was zu dem Zeitpunkt, also 2011, 12, 13 oder dann auch 14, 15 noch, da gab es das kaum. Also wenn du da online gegangen bist, du hattest zu manchen Themen, da gab es keine Videos, keine Blogbeiträge, du musstest dir das selber zusammensuchen. Es gab Bücher, es gab Studien. Und dann gedacht, okay, vielleicht schreibe ich einfach mal selber ein paar Gedanken zusammen. Und daraus ist dann immer mehr geworden.
Verstehe. Du bist dran geblieben und mittlerweile bist du ziemlich erfolgreich in dem, was du tust, ja, egal was du machst. Du hast auch, wenn ich nicht falsch bin, doch einen Kurs auf deiner Seite, wo man sich weiter darüber informieren kann, wie man richtig investiert.
Ja.
Warum hast du einen Kurs? Ich meine, all die Informationen sind ja online zugänglich für alle, ne?
Ja.
Es ist halt der Faktor Zeit wahrscheinlich, ne? Der halt dir, oder das ist ein Privatanleger, der braucht dann ein paar Wochen, um sich da überall reinzulesen.
Ja. Also Zeit kann ein Grund dafür sein. Vielleicht auch da so die Genese. Letztendlich, wenn du auch diese Dinge online machst, kannst du das alles kostenlos machen. Und das habe ich irgendwie auch immer gemacht. Oder ja, bis heute sind alle, ist ein Großteil der Inhalte dann kostenlos.
Ja.
Und dann musst du dich auch entscheiden, willst du irgendwie Werbung machen, um irgendwie, also du wirst immer irgendwelche Kosten haben und von deinem Zeitaufwand ist da noch gar nicht die Rede. Da musst du dich schon irgendwie fragen, wie refinanziere ich das Ganze? Und du hast halt unterschiedliche Wege. Du kannst irgendwie Werbung machen, du kannst mit Brokern kooperieren, wenn jemand ein Depot öffnen will und dann kannst du eine ehrliche Empfehlung geben und daran eine Provision verdienen. Oder du packst halt eigene Inhalte mit einem gewissen Fokus nochmal, packst halt ein Preislabel drauf, wie andere ein Buch schreiben.
Ja.
Ist es im Grunde genau das Gleiche bei mir, wo ich halt herkomme. Ich habe irgendwann vor allem meinen Podcast gemacht, aber nicht YouTube gemacht. Das heißt, die Leute, die mich verfolgen, die sind es eher gewohnt, das zu hören oder das anzuschauen. Das ist so deren Hauptmedium. Und was ich dann da gemacht habe über Jahre, also ehrlicherweise jetzt auch zuletzt immer weniger und weniger, aber weil es einfach zeitloses Wissen ist, das sich da reingepackt hat, aber auch alle möglichen Deep Dives da einfach reinzupacken. Also wenn du nochmal richtig verstehen willst im Thema ETFs, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Replikationsmethoden? Wie ist eine Wertpapierleihe aufgebaut? Wie ist die besichert? Das Thema Factor Investing und so weiter. Das sind alles Themen, wo ich auch immer ehrlich sagen würde, dass nur ich diese Information besitze, ist sehr unrealistisch. Dass du aber irgendwie den roten Faden bekommst, Dinge, die nochmal von mir eingeordnet sind, das ist quasi der Mehrwert, den ich da geben kann. Dass ich alles mein Wissen da reinpacke, genau, oder auch in der Vergangenheit immer wieder reingepackt habe. Das ist es jetzt eigentlich. Und das ist dann auch das, was das so sehr schön interessenskonfliktfrei querfinanziert. Ich will Werbung gar nicht schlecht reden.
Mhm.
Werbung kannst du aber als Kennzeichnung machen. Du gibst halt irgendwie einer Marke, einem Unternehmen Aufmerksamkeit. Völlig fein, Broker-Empfehlungen zu machen. Du brauchst halt einen Broker, wenn du investieren willst. Und dann ist auch normal, deine Empfehlung zu geben und dass auch du als der Information aufbereitet, dass du daran profitierst. Total fair.
Ja.
Das ist aber auch der Bereich, der ist komplett interessenskonfliktfrei. Es gibt kein Interesse, ein teures Produkt zu empfehlen oder irgendein Harakiri Investment, dreifacher Hebelprodukt, weil man daran verdient. Das ist alles nicht so. Das ist wirklich, du zahlst und du weißt, du kriegst da eine objektive Info. Vielleicht so ein bisschen wie auch die Honorarberater.
Mhm,
also
ja.
Ich bin und war nie ein Honorarberater, der auf Stundenbasis jetzt einzelne Leute berät und dann quasi ganz konkret für dir das Portfolio aufsetzt. Mein Gedanke war aber auch immer so ein Effizienzgedanke. Du besprichst ganz oft die gleichen Inhalte. Warum nicht einmal richtig gut machen, einmal gut aufbereiten und dann ist es auch für jeden viel günstiger, als sich 10 Stunden Honorarberater zu holen und du kriegst wahrscheinlich viel mehr dafür. Also ja, das ist es letztendlich.
Ich verstehe. Du hast jetzt gerade in einem Satz fallen lassen, zum Beispiel Gerd Kommer, wie heißt die Strategie von ihm, der Factor Investing à la Gerd Kommer.
Genau.
Das ist zum Beispiel auch die Art und Weise, wie ich privat investiere, ne? Hab mir da mit 5, 6 ETFs eine Allweltstrategie aufgebaut, die passiv läuft. Wenn du deine private Anlagestrategie kurz zusammenfassen müsstest, wie ist die?
Also mein Portfolio ist schon historisch gewachsen, muss man sagen. Einfach weil ich dann 2011, 12 gestartet habe und da gab es ganz viele ETFs, die du heute findest, die gab es einfach noch gar nicht. Mhm. Plus einige würde ich jetzt vielleicht aus steuerlichen Gründen nicht verkaufen. Ich habe mal gestartet mit einem DAX-ETF. will ich heute nicht wieder kaufen. Also der Home-Bias hat bei mir voll zugeschlagen. Mhm. Das hat sich gut entwickelt. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht mehr nur auf die deutsche Wirtschaft setzen. Ich würde aktuell grob sagen, 70% steckt in ETFs, 30% steckt in Einzelaktien. Und dieser ETF-Bereich hat wirklich so 2, 3 ganz plain MSCI, All Country World, Emerging Markets. Dann ist noch ein Teil Anleihen und Geldmarkt drin, also so ein bisschen die Alternative zum Tagesgeld oder wenn man so will zum Festgeld, also einfach festverzinsliche Produkte.
Wie hoch gewichtest du den Anteil? Das ist ja so der risikobefreite Anteil.
Ja, ehrlich gesagt schwankt das immer mal wieder. Und habe ich auch unterschiedliche Sichtweisen darauf bekommen, seit ich ein Kind habe zum Beispiel und seit auch Ausgaben mit dem Kind gestiegen sind. Also so ein bisschen die Überlegung, im Worst Case, wie viel brauche ich denn eigentlich? Du kennst es vielleicht dann, kein Kind, beide arbeiten, hast du eine ganz andere finanzielle Ausgangslage, als wenn du auf einmal sagst, na guck mal, hier Elternzeit und dann doch noch mal länger und auf einmal kommt ein Kind dazu und Dinge können auch immer mal ungeplant sein. Aber letztendlich würde ich sagen, gerade so 10-20% risikofrei oder sehr risikoarm. Und umgekehrt fahre ich dann aber auch schon eine hohe Aktienquote, die dann am Umkehrschluss irgendwie bei 80-90% liegt, teilweise sich auf sehr simple ETFs aufteilt und teilweise auch auf Faktor-ETFs. Also um vielleicht mal zwei hervorheben.
Ja.
Momentum habe ich mal drin, weil ich das so ein bisschen komplementär sehe. So, wenn ich auf Einzelaktien schaue, mir fällt das total schwer. Ich würde sagen, das ist fast schon mein Bias, auf diese High-Flyer-KI-Stocks zu gehen. Also jetzt Nvidia. Sobald ich das sehe, aber das habe ich schon vor einem Jahr gesagt und damit lag ich sicherlich falsch, ich denke immer, das ist ein Kursanstieg, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da bin ich nicht dabei. In meinem Einzelaktienportfolio würde ich es immer verpassen. Trotzdem der Momentumfaktor, dass Aktien, die in einer kurzen Zeit schnell steigen, eher dazu neigen, weiter zu steigen, das ist ganz gut nachgewiesen. Oder zumindest glaube ich daran und glaube daran, in dem Sinne, dass er gut komplementär in meinem Portfolio funktioniert und dass es Sinn machen kann, den mit einem ETF auch abzubilden. Würde ich meine ganze Altersvorsorge darauf wetten? Nein. Sehe ich das als Beimischung, die legitim sein kann? Ja. Anderer ist im Grunde das Gegenteil. Das zeigt vielleicht ja auch ein bisschen, was man mit Faktor-ETFs machen kann. Ich weiß nicht, in welche du dann investierst. Aber zum Beispiel Minimum Volatility. Einmal Risiko rausnehmen, dass du vielleicht auch sagst, wenn Dinge mal, Aktienmärkte steigen weiter, Bewertungen steigen, man macht sich jetzt vielleicht Sorgen um eine KI-Blase. Ich bin halt kein Fan, ich will eigentlich nicht verkaufen. Ich bleib investiert, buy and hold und selbst wenn ich denke, wir sind hoch bewertet, dann würde ich im Großteil investiert bleiben. Aber wenn du zumindest mal so einen ETF hast, der vielleicht im Crash ein bisschen weniger fällt und dann schichtest du vielleicht um, sagst, wenn es dann gefallen ist, kannst du auch wieder offensiver werden, dann mach das. Also das sind so die Dinge, die ich sagen würde, die sind so leicht fortgeschritten, aber die prägen dann so mein Portfolio.
Ja, cool. Ja, erstmal Glückwunsch zum Kind auch und dass du Papa bist.
Danke, danke.
Hoffe ich, komme ich auch bald dahin an dem Punkt. Faktoren, auf die ich setze, der Minimum Volatility High Dividend Yield gibt es in so einer Emerging Markets Variante. Den fand ich sehr, sehr spannend, den ETF. Der ist aber im Grunde geplatzt mit diesem Russland-Ukraine-Desaster, weil diese ganzen russischen Aktien dann auf Null bewertet worden waren.
Und die waren ja, glaube ich, auch sehr hoch in ihrer Dividendenrendite, meine ich, ne? Weil der russische Aktienmarkt, glaube ich, günstig bewertet war. Und
ja, aber auf jeden Fall lief dieser Faktor-Investing-Ansatz super, rückblickend die letzten 10, 15 Jahre. Aber ich setze auf Qualität zum Beispiel oder Political Risk, also die Emerging Markets und viel Small Caps, ja.
Ja, World Small Cap, Emerging Markets Small Cap. Stimmt, Small Cap ist ja auch im Grunde, ist es wirklich Faktor-Investing.
Ja.
Ist aber in dem Sinne, es gibt ja auch manchmal so Diskussionen, deswegen sagst, wir machen es jetzt eben ganz simpel, Faktoren raus, Kosten minimieren. Ist auch total legitim.
Ja.
Und trotzdem haben Faktoren auch eine wissenschaftlich ganz gute Abdeckung und sind mittlerweile recht günstig.
Ja.
Gerade das Thema kleine Aktien. Wer sich in den MSCI World den anschaut, du hast immer wieder das Thema, sind da Klumpenrisiken drin, zu viel auf zu wenigen Aktien. Du hast auch nur mittlere oder mittelgroße und große Aktien. Also dieser Small Cap Teil, auch in der klassischen Diversifikationslehre, müsste er eigentlich mit rein. Von daher finde ich, ist es auch ein gutes Faktorenbeispiel.
Danke. Ja, ich könnte mir jetzt noch eine halbe Stunde mit dir unterhalten. Ich habe aber im Hintergrund von der Laura diesen hier bekommen. Deswegen abschließend für dich die Frage. Welche Eigenschaft müssen sich junge Anleger aneignen, um finanziell erfolgreich aufgestellt zu sein und aber auch resilient zu sein für die nächste Krise, die auf jeden Fall kommen wird? Vielleicht mit Blick von dir in die Kamera für unseren Zuschauer zu Hause.
ja, welche Eigenschaften. Ich glaube, das Stichwort ist schon enorm gut, resilient zu sein. Das wird dir enorm weiterhelfen an der Börse. Ich würde die Vergangenheit ganz gut studieren. Die Vergangenheit wird sich nicht wiederholen und die Historie, aber sie kann einige Lehren bereithalten, auch wenn wir auf KI-Themen schauen, auf Diversifikationsthemen, auf bestimmte Faktoren, das Beispiel, was du gebracht hast. Also auf jeden Fall den Blick in die Historie werfen und nicht glauben, nur weil gerade die Welt wieder verrückt spielt, ist auf einmal doch alles anders. Einige Dinge sind immer anders, einige aber auch gleich. Und mir gibt das zumindest ein bisschen Ruhe, den Zuschauern, den jungen Zuschauern, dann hoffentlich auch.
Das war Jannis, der Aktienrebell und Geschäftsführer von Just ETF. Jannis, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Danke.
Cool.